Deutschlandfunk, Andruck.
Wenn ein ehemaliger US-Diplomat über eine Prachtvilla in Tschechien schreibt, ist das schon der erste Hinhörer. Das geschichtsträchtige Gebäude bzw. dessen Chronik hat aber noch mehr zu bieten als den Wandel vom industriellen Palais zur US-Botschaft in Prag. Das Gebäude spiegelt das 20. Jahrhundert in vielen seiner Facetten. Der letzte Palast von Prag heißt das Buch von Norman Eisen und Peter Lange, unser Korrespondent in Tschechien, stellt es vor.
Der letzte Palast in Prag ist von einem König gebaut worden, als Böhmen und Mähren längst in der Republik der Tschechoslowakei aufgegangen waren. Otto Petschek hieß der Bauherr, der Kohlekönig von Böhmen, der tschechische Rothschild, aus einer wohlhabenden jüdisch-deutsch-böhmischen Familie stammend, dem österreichischen Kaiser treu ergeben, nach dem Ersten Weltkrieg den Idealen von Republikgründer Masaryk folgend. Auf einem riesigen Grundstück im Stadtteil Bubenz hat er seinen Traum vom Bauen verwirklicht. Eine geschwungene, palastartige Villa mit zwei Seitenflügeln, heute die Residenz der jeweiligen US-Botschafter in Prag. Zwischen 2011 und 2015 hieß der Hausherr Norman Eisen. Er hat nach seiner aktiven Zeit in Prag die Geschichte dieses Hauses geschrieben. Und nicht nur das, er hat sie in Beziehung gesetzt zu seinen wichtigsten Bewohnern und zu den Stürmen des 20. Jahrhunderts, wie es im Untertitel heißt.
Das Haus ist wie ein prachtvoller Oceanliner, der durch 100 Jahre von demokratischem Auf- und Ab gefahren ist. Hohe Wellen und tiefe Wellentäler, aber mit stetigem Fortschritt. Und deshalb war es für mich sehr aufregend, in einem Haus zu wohnen, das all dieses repräsentiert.
Norman Eisen in einem Interview mit National Public Radio. Auf die Idee zu diesem Buch brachte ihn eine kleine Entdeckung. Auf der Unterseite eines Tisches fand er eines Tages die Inventarnummern von Petschek und der US-Regierung nebst einem Hakenkreuz.
Das war alles zusammen direkt vor meinen Augen. Die Geschichte des letzten Jahrhunderts hier im Palast. Bogenförmig angebracht wie die Kurven der Villa. Tschechoslowakische und jüdische Ursprünge, deutsche Besetzung, amerikanische Restaurierung und Erhaltung.
Der Park wurde angelegt, bevor das Haus stand. Otto Petschek holte sich ausgewachsene Bäume per Eisenbahn aus dem ganzen Land. Geld spielte keine Rolle für den Mann, dem die so wichtige Kohleindustrie Böhmens gehörte. Mehrmals ließ er Teile des Rohbaus einreißen, weil er nicht seinen Vorstellungen entsprach. Sein Traumhaus orientierte sich stilistisch an Barock und Rokoko, kombiniert mit der Technik, die die Moderne zu bieten hatte. Versenkbare Fensterfront, Zentralheizung, im Keller ein Schwimmbad, über 100 Zimmer. Der Bau wurde zu seiner Obsession und fast zu einem Fiasko. Nach 4 Jahren ging Otto Petschek doch das Geld aus. Ab da musste alles so aussehen, als ob es echter italienischer Marmor und echte Säulen seien. Erst im Juli 1931, nach 6 Jahren Bauzeit, konnte die Familie in ihren Palast einziehen, der seine Gäste auch heute noch beeindruckt. Den Schriftsteller Philip Roth zum Beispiel, der ihn in einer Kurzgeschichte ebenso knapp wie elegant beschrieben hat.
Ein Gang in den langen Korridoren bietet eine sich verändernde Perspektive, worin Gemälde, Seidentapeten, marmorne Hallentische und große metallbeschlagene Eichentüren langsam nacheinander ins Sichtfeld geraten, gerade so wie Inseln am Horizont auftauchen und dann langsam wieder hinter dem majestätischen, aufgewühlten, blasstürkisen Kielwasser verschwinden.
Otto Petschek hat nur 3 Jahre in seinem Palast gelebt. Er starb Ende Juni 1934, als sich vor den Grenzen der Tschechoslowakei schon die nationalsozialistische Welle aufbaute. Seine Witwe ging mit den Kindern 1938 rechtzeitig ins amerikanische Exil. Unter der deutschen Besatzung erhielt der Petschek-Palast einen neuen Hausherrn, Rudolf Toussaint, ab Herbst 1941 Generalbevollmächtigter der Wehrmacht in Prag, mit Kontakten zum militärischen Widerstand gegen Hitler und einem großen Widerwillen gegen die Machthaber um Reinhard Heydrich. Toussaint glaubte, die Wehrmacht von den Verbrechen der SS fernhalten und ihren Ruf retten zu können, ein Irrtum. Er selber war es später, der die Wehrmachtsgarnison Theresienstadt freigab, aus der dann für hunderttausende Juden das Ghetto-KZ und die Durchgangsstation nach Auschwitz wurde. Und es waren Wehrmachtssoldaten, die am Massaker von Lidice wenigstens indirekt beteiligt waren.
Keiner dieser Soldaten stand unter Toussaints Kommando. Doch das war nun gleichgültig. Es gab keine moralische Abgrenzung mehr zwischen der Wehrmacht und der SS, zwischen Hitler und Deutschland. Sie waren miteinander verschmolzen.
In den Wirren des Prager Maiaufstands 1945 konnte Rudolf Toussaint durch geschicktes Verhandeln in beide Richtungen einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass Prag nicht dem Erdboden gleichgemacht wurde. Als der weniger brutale Vertreter der Besatzungsmacht wurde er nach Kriegsende nicht hingerichtet, sondern zu 25 Jahren Haft verurteilt. Der nächste Bewohner, den Norman Eisen im Petschek-Palast begleitet, ist Lawrence Steinhardt, der erste Botschafter der USA nach Kriegsende. Der Diplomat kümmerte sich um das Gebäude, das von russischen Truppen geplündert und beschädigt worden war. Er mühte sich vergebens zu verhindern, dass die amerikanische Regierung die wiederbegründete Tschechoslowakei in den Einflussbereich Moskaus entgleiten ließ. Erfolgreicher war Lawrence Steinhardt, was den Petschek-Palast anging. In einem komplizierten Dreiecksgeschäft zwischen US-Regierung, den Petschek-Erben und den kommunistischen Machthabern schaffte er es, dass der letzte Palast von Prag in amerikanisches Eigentum überging. Die folgenden Kapitel widmet Norman Eisen einem ehemaligen Kinderfilmstar aus den 1930er Jahren, die später auch einmal den Petschek-Palast bewohnen sollte, Shirley Temple Black. Im September 1968 war sie in Prag.
She was there as an emissary of the International Multiple Sclerosis Societies.
Sie war dort als Abgesandte der Internationalen Vereinigung zur Bekämpfung der Multiplen Sklerose. Sie hatte einen Termin bei KP-Chef Dubček, der dann aber abgesagt wurde. Am Abend hörte sie die Flugzeuge über ihren Köpfen und war mittendrin in einer Invasion.
Shirley Temple Black wurde Augenzeugin der Niederschlagung des Prager Frühlings. Für sie der Moment, in dem sie sich entschied, in die Politik zu gehen. 20 Jahre später kehrte sie zurück als Botschafterin der USA und erlebte die Endphase des kommunistischen Regimes. In ihrer Zeit wurde der Petschek-Palast zum Treffpunkt der Dissidentenszene. Einer ihrer Gäste, der zu einem Freund wurde, der Wortführer der Charta 77 und Dramatiker Václav Havel. Im Oktober 1989 war Shirley Temple Black auf der Straße präsent. Sie ging auch persönliche Risiken ein, um der samtenen Revolution beizustehen. Václav Havel wurde 1990 tschechoslowakischer Präsident und nach der Trennung von Tschechen und Slowaken Staatsoberhaupt der Tschechischen Republik. Als Norman Eisen ihm erstmals begegnete, hieß das Staatsoberhaupt bereits Václav Klaus. Havel gab dem neuen Botschafter den Rat, er solle ein undiplomatischer Diplomat sein. Was wohl die früheren Hausherren darüber gedacht hätten?
Ich dachte an den unbezähmbaren Otto, der seine Vision trotz aller Kosten verfolgt hatte. An Lawrence, dessen unbekümmerter Wagemut wohl den Palast, aber nicht das Land gerettet hatte. An Shirley, die geschickt die Dissidenten und die Revolution geschützt hatte. An Toussaint mit seinen ständigen Kompromissen, bei jeder Konzession weiter schrumpfend, bis er im allerletzten Moment doch noch so etwas wie Rückgrat bewiesen hatte.
In die Geschichte des Petschek-Palasts integriert hat Norman Eisen die Geschichte seiner Familie, genauer seiner Mutter Frieda. Im einleitenden Kapitel beschreibt er, wie er ihr beibrachte, dass er von Barack Obama als Botschafter nach Prag geschickt wurde. Frieda Eisen, eine gebürtige Slowakin aus einer orthodoxen jüdischen Familie, war darüber gar nicht begeistert. Sie hatte sich geschworen, niemals mehr in ihr Geburtsland zurückzukehren.
Meine Mutter überlebte den Holocaust. Sie floh vor den Kommunisten und fand Zuflucht in den Vereinigten Staaten. Und so kehrte ich mit der Ankunft in Prag auch zu dieser ganzen Familiengeschichte zurück, wie auch zu der Geschichte dieses Hauses. All the history
in the house. Ganz am Ende stimmte Frieda Eisen doch einer Reise nach Prag zu. Ihre Biografie allein macht das Buch schon lesenswert, aber es ist eben sehr viel mehr. Es ist die Geschichte der Petschek-Villa, ihres Bauherren, ihrer späteren Bewohner und deren Verhalten als wichtige Akteure an Brennpunkten der tschechoslowakischen Zeitgeschichte.
Peter Lange besprach Norman Eisen, Der letzte Palast von Prag, ein legendäres Haus und die Stürme des 20. Jahrhunderts. Übersetzt von Nikolaus de Palaisieux, erschienen im Propylen Verlag mit einem Umfang von 589 Seiten und zum Preis von 26 €.